Heute zu Gast Leila, die Gründerin und Designerin der Modemarke Lala Berlin.
Und dann ging es weiter, dass ich diese Kollektion tatsächlich im Auto an Kunden verkauft habe. Ich bin rumgefahren durch Deutschland mit der Kollektion hinten im Kofferraum, weil ich die ja nicht loswerden konnte, und habe die dann verkauft.
Also bist du dann
bin ich von Laden zu Laden gegangen und so habe ich auch meine ersten Kunden geschrieben.
Und dann fanden die das aber cool?
Alles super. Und dann habe ich dann angefangen, damit dann weiter zu machen.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Dieses Podcast-Intro entsteht gerade in einer Jugendherberge im Herzen von Köln. Wir sind hier gerade mit ganz vielen OMR-Kollegen angekommen und haben unsere Zimmer, aber vor allen Dingen unsere Betten schön selber bezogen. In den nächsten Tagen ist hier die Mexico, wir haben unsere Aftershow-Party und entsprechend viel zu tun. Das eigentliche Gespräch, den eigentlichen Podcast mit Leila habe ich vor einigen Tagen bei ihr in ihrer Firma in Berlin geführt und wir saßen dann da bei Lala Berlin, so heißt die Marke und auch die Firma, in ihrem, ich glaube es heißt Nähzimmer und sie saß auf diesem Näh- oder Designtisch, so ein hoher Tisch und ich saß auf dem Stuhl davor und das war ein bisschen ungewöhnlich. Leila ist eine wirklich kraftvolle, sehr einmalige Person, kann man so sagen. Und ich hatte auch ein bisschen Respekt, weil ich die Marke halt schon so viel davon gehört hatte, von ihrem Netzwerk. Sie kennt ganz viele Leute und sie hat diese Marke aufgebaut. Und naja, dann war ich halt neugierig, am Ende ziemlich inspiriert. Und wir haben uns auch im Laufe des Gesprächs und des Tages angefreundet, noch ein bisschen Zeit verbracht. Und ich glaube, es war einfach dann wirklich ein lustiges und lehrreiches Gespräch über Fashion, haben wir so noch nicht gehabt. Und deswegen direkt rein, auf geht's mit Lala Berlin. Was? Wir sitzen in Berlin im Atelier von Leila Peder Hirsch.
Wie Peter Hirsch, nur ganz zart ausgesprochen.
Habe ich mir extra gerade vorab erklären lassen.
Philipp, jedenfalls, du kannst dir nicht so viel merken, du bist alt. Die Senilität ist schon da, ich merke das schon.
Ah, jedenfalls bei Lala Berlin, das kann ich mir gut merken, ist auch extrem einfach, Lala Berlin. Das ist deine Marke, du bist ja, Unternehmerin.
Ich bin auch eine Marke.
Ja, gut, genau, das ist ein Scherz. Da kommen wir darauf zu sprechen, das ist ja für den Podcast nicht unwichtig. Aber du bist vor allen Dingen Unternehmerin und Designerin und Inhaberin dieses Labels Lala Berlin, das vor allen Dingen Frauen kennen, glaube ich, oder? Männer auch, aber Frauen überwiegend.
Das stimmt gar nicht. Es kennen auch ganz schön viele Männer dieses Label, weil die Frauen immer Geschenke bekommen von den Männern. Es rufen oder beziehungsweise schreiben mir ganz viele alte Freunde, Leila, ich bin so stolz auf das, was du aufgebaut hast. Aber sag mal, könntest du mir einen Gefallen tun? Es ist kurz vor Weihnachten und meine Frau wünscht sich das. Aber daher weiß ich, dass viele Jungs auch natürlich die Marke kennen.
Aber sind denn deine Kunden im Großteil?
Dann natürlich sind die Kunden fast alle Frauen. Aber weil du sie jetzt so gefragt hast, auch Männer kennen das.
Aber du hast gar keine Männerkollektion?
Nein.
Okay.
Aber wir leben ja in einer Generation, wo eigentlich Männer, Frauen, das Geschlecht nicht viel mehr zu sagen hat. Insofern, wenn ein Mann sich wohlfühlt in Frauenkleidern oder auch sich wohlfühlt in dem einen oder anderen Teil, ist es absolut sinnvoll, da auch irgendwie großzügig zu sein und das auch anzuziehen. Plus, dass ich, also der Look jetzt mehr und mehr natürlich weiblich geworden ist, aber ich eigentlich immer so ein Tomboy war und der Look auch auf mich irgendwie so ein bisschen aufgesetzt war und wir schon viel auch Hosen hatten, die vielleicht bei den Frauen meistens nicht so gut ankommen, aber wir haben immer wieder auch Anzüge oder auch so herrengeschnittene Mäntel. Insofern denke ich manchmal oder sehe ich auch manchmal Freunde von mir, die sehr schlank gebaut sind, eher, also weniger männlicher Körperbau, die können das auch nicht austragen.
Aber um es mal zu erklären, also für alle Hörer, die es nicht so genau kennen, ich sage das mal mit so ein bisschen technischen BWL-Worten, das ist so seit 20 Jahren gefühlt, seit 15 Jahren so die IT-Marke aus Berlin, die teuer ist, aber irgendwie immer wieder neue Sachen, also angefangen hat es, glaube ich, mit so Palästinenser-Schals, die du
in Kaschmir umgesetzt hast.
Genau. Und es gibt weltweit wie viele Läden mittlerweile?
Na, wir haben, glaube ich, insgesamt, aber ich musste lügen, 150, 100, es ist mal so zwischen 150, 200 auf und ab, je nachdem, welche Jahreszeit und wie gut wir uns mit unseren Kunden verstehen.
Verschiedene Läden, sagst du? 150, 160 verschiedene Läden?
Ja.
Weltweit sind dann, sag mal, ein paar Beispiele, wo es man das bekommen kann.
Also Hauptmarkt ist natürlich Deutschland und Dänemark. Dann sind Schweiz, Österreich, Schweden, Norwegen. Und dann haben wir Bits and Bytes. Also von Saudi-Arabien, Dubai, Australien. Und dann gab es mal, weißt du, gab es hier und da überall mal. Aber ich habe irgendwann entschieden, dass ich lieber binnenmarktmäßig arbeiten möchte. Das heißt, mich auf den Kunden und auf mein Klientel fokussieren möchte, um dem gerecht zu werden und auch die Kommunikation sauber ordentlich durchzuführen.
Das heißt, in den USA verkaufst du gar nichts?
Nee.
Aber warum? Ich habe auch.
Weil es immer wieder, klar hat man hier und da mal einen Laden gehabt, aber wir machen ja auch Online-Shop. Es gibt uns ja auch in andere Läden. Das heißt, der eine oder andere kann das ja auch irgendwo anders konsumieren.
Oh, okay, aber sag mal, wenn man so liest, dass irgendwelche Filmschauspielerin.
Ja, gut, da gibt es Stylisten, da gibt es ja auch andere Wege, an die Menschen ranzukommen, beziehungsweise die es dann wiederum vielleicht mal auf einen Besuch in Deutschland. Gibt es ja viele, die Berlin besuchen, Gott sei Dank, die letzten 15 Jahre immer häufiger. Das heißt, die gehen vielleicht in den Laden oder kennen jemanden oder kriegen es geschenkt. Also,
aber ist es bei dir bewusst, dass die Idee, das knapp zu halten, also gar nicht so viele Läden damit zu beliefern?
Also es war für mich bewusst, so zu arbeiten, wie ich arbeite, und zwar auch organisch zu wachsen und dem gerecht zu werden, was das Wachstum an neue Aufgaben mit sich bringt. Auch für mich als Unternehmerin, die nicht in das Unternehmersein und Unternehmertum reingeboren worden ist oder sich das auch nicht freiwillig ausgesucht hat, um dann nicht überfordert zu sein die meiste Zeit. Und ich war trotzdem überfordert mit vielem, also gerade im Wachstumsbereich.
Okay, sagen wir dann noch weiter, du hast Eigenläden, wie viele?
Einen einzigen eigenen Laden, der sozusagen zu der Lala Berlin GmbH gehört. Und es gibt einen zweiten weiteren, der in Dänemark als Flagship Store existiert. Und der gehört mehr oder weniger meiner ersten Assistentin, okay, die sich dann irgendwann freiwillig nach Kopenhagen abgemacht hat und gesagt hat, hey, ich bleibe jetzt hier und ich mache jetzt einen Laden auf. Und habe ich gesagt, ich unterstütze dich.
Okay.
Das heißt, das ist natürlich mit einer partnerschaftlichen Unterstützung entstanden.
Okay. Und jetzt sagen wir mal, wie groß ist die Firma insgesamt? Wie viele Leute arbeiten für dich?
Wir haben, glaube ich, um die 50 Mitarbeiter. Ich habe runter reduziert, weil auch das Maß des Wachstums irgendwie so kontrolliert sein muss. Aber wir sind wieder um die 50 Mitarbeiter.
Okay. Und ich habe gelesen, zum Umsatz sagst du nicht so gerne was.
Ich habe ja jetzt eine Geschäftsführerin und die spricht nicht so gern darüber.
Okay, aber es sind so schon so mittlere.
Ja, ich bin ein mittelständisches Unternehmen, glaube ich, oder? Wie sowas?
Ja, 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 ja. Also so, ich hätte es geschätzt, so, das ist so zwischen 5 und 10 Millionen?
Ja. Ja. Vielleicht.
Ja. Okay, okay. Und das ist jetzt, wie lange machst du das jetzt?
15
Jahre. Und davor warst du. Eigentlich, also du hast ja angefangen, du bist BWLerin, ne? Also jetzt bist du gar nicht jetzt die gelernte Designerin oder sagen wir mal von Kindesbeinen an, sondern du hast irgendwie, ich habe irgendwie BWL studiert auf Wunsch deines Vaters und hast dann Musikfernsehen gemacht, MTV und so. Und dann hast du immer gedacht, okay, das kann ich jetzt auch mit der eigenen Marke mal probieren.
Nee. Also das erste Jahr, Wunsch Vater, Verantwortung, irgendwie Nachholbedarf an zur Rechtstellung des Geist-Gewissens, ja, den Eltern wieder zurückzugeben, wofür man so geboren worden ist, ja, so die Pflichterfüllung. Also BWL studiert, sich eigentlich geweigert, in diesem BWL-Fahrwasser weiterzumachen, weil das überhaupt nicht meins war, beziehungsweise ich mich gar nicht da gesehen habe in irgendeiner Marketingabteilung von der großen Industrie, Leuten irgendwie zu suggerieren, was sie nicht brauchen. Insofern bin ich zum nächsten Medium gegangen und habe dann dort suggeriert, was die Menschen nicht brauchen, und habe Fernsehen gemacht und habe dann festgestellt, dass das alles irgendwie nicht so richtig was für mich ist. Und ich bin wirklich zu dieser Mode und zu Lala Berlin und zum eigenen Unternehmen und zum Unternehmertum eigentlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich habe angefangen zu stricken, weil ich etwas entdeckt habe in der Zeit, wo ich nicht wusste, orientierungslos war und also eigentlich geschaut habe, was passiert mit mir, wo geht's denn hin? Habe ich angefangen zu stricken und war so das Leichteste, was ich irgendwie in die Hand nehmen konnte. Das waren kleine Pulswärmer und die waren 10 Zentimeter, 15 maximal. Und die habe ich geringelt, also musste ich nur Farbwechsel machen. Gut, die Schwierigkeit war vielleicht noch, dass ich das rund gestrickt habe auf 5 Nadeln statt auf 2 Nadeln. Das habe ich mir dann erklären lassen. Und aber ich habe jetzt keine Abnahme, weil beim Stricken musst du abnehmen, wenn du Armlöcher machst und kannst dann Muster stricken. Also ich habe einfach nur rechts hoch gestrickt, rechte Masche, linke Masche, keine fallen lassen. Und und habe dann es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit ein Produkt auf die Welt zu setzen, was die Leute irgendwie gut fanden.
Ja? Das war also, diese Pulswärmer?
Genau. Die fanden alle meine Freunde toll, dann habe ich für die gestrickt, dann wurden es dann halt Mützen, weil ich mich dann an etwas anderes gewagt habe und doch irgendwie abgenommen habe. Ja.
Aber es war ein Hobby dann, damals?
Ja, ein Hobby, und dann kam tatsächlich jemand und meinte, du, warum machst du daraus nicht dein Business oder dein Label? Oder? Und deswegen entstand auch der Name Lala Berlin, weil ich im Grunde genommen gar nicht diese Selbstverständlichkeit als Designerin mit mir rumgeführt habe, zu sagen, okay, I want to have my own collection, weißt du. Und das heißt jetzt ganz selbstverständlich Leila Pedaisch. Sondern ich habe nach einem Namen gesucht, weil es war, ich würde jetzt kein Fremdkörper, mir fällt jetzt nicht das richtige Wort ein, aber es war so, ja, okay, es ist jetzt ein Projekt, ja, okay, könnten wir jetzt mal, wie kann das heißen? Und dann wurde es natürlich trotzdem mit der identifiziert mit mir, und ich wurde Lala genannt als Nickname, Spitzname, und so entstand es. Und ich fand immer auf Parfümflaschen ist so schick, wenn Guerlain Paris da unten drunter stand. Als Kind
hast du Berlin genommen?
Ja, dachte ich so, Lala Berlin fand ich ganz schick. Und dann haben mich natürlich jahrelang die Leute nach diesem wahnsinnigen Clou, diesem Marketing-Clou gefragt, wie ich auf diese glorreiche Idee, diesem Geniestreich gekommen wäre, dass ich Lala Berlin, ja, der Bezug zu Berlin ist so wichtig bei diesem Boom auf Berlin, alle finden Berlin toll. Und ich so, ja klar, habe ich mir richtig Gedanken gemacht. Klar, war alles durchdacht und ausgedacht, aber es war eigentlich so, wie ich es gesagt habe.
Okay, und dann, aber trotzdem, der Schritt ist ja der entscheidende gewesen. Du hast irgendwie so als Spaß oder nebenher Sachen gestrickt. Da kenne ich selber eine Menge Frauen, die sowas machen. Wenn man irgendwie, weiß ich nicht, in seinen 30ern überlegt, was kann man nur Neues machen, dass man sowas. Aber der Sprung dann zu einer richtigen Firma, wie kam denn der? Also hat jemand Geld gegeben?
Der war blind. Der war wirklich blind. Der war also Aktionismus, Blindheit, Unwissenheit, in was du dich eigentlich begibst.
Das heißt, hast du einen Investor dann?
Nein, ich hatte 6.000 Euro. Das hatte ich mir irgendwie wohl aus meiner MTV-Zeit noch so, wenn man da sich überhaupt was sparen kann, zusammengespart. Weil da gibt man ja gerne alles aus, so in der Zeit, wo man anfängt zu arbeiten und sich der Freuden des Alltags widmet, eher als dass man irgendwie an die Zukunft denkt. Und das waren jetzt 6.000 Euro schon damals, oder waren das D-Mark? Was weiß ich. Also ich hatte 6.000 Euro, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich keinen Investor gehabt und habe von der Hand in den Mund die 6.000 auf eine, ich glaube damals ungefähr 150.000 Euro Umsatzvolumen gesteigert und bin dann zur Bank gegangen und zur Bürgschaftsbank und habe dann angefangen, weil vorher...
Die Darlehen gibt es lassen.
Ja, ja.
Und, aber wenn dann,
und dann, weil vorher kriegst du ja nichts.
Aber du hast dann irgendwie selber Waren...
Also weißt du, ich war ja jetzt auch nicht der businessorientierte Typ, der sich hingesetzt hat, einen Top-Businessplan ausgearbeitet hat und gesagt hat, I'm gonna be the next fucking startup. Ja, war ich nicht. Ich bin auf einer Messe, die Anita Tillmann von der Premium hat mir so einen Messestand zum Geburtstag geschenkt, weil sie auch diese Pulswärmer so süß fand. Und dann hat sie gesagt, du, hier ein Stand. Ich so, ja, okay, Also wirklich, es hört sich jetzt so an, es war genau so.
Aber
dann habe ich da eine kleine Kollektion zusammengebastelt, zusammengestrickt, ja, mit den Füßen und Händen zusammengestrickt, mit Hilfe tatsächlich von einer Strickerin, weil in der Zwischenzeit hatte ich dann die Pulswärmer schon auf den Weg gebracht, dass es ein paar mehr waren als die eigens mit der Hand gestrickten. Und dann bin ich mit einer kleinen Kollektion auf die Messe gegangen.
Das heißt, du warst mit der Strickerin und du selber dann zusammen die erste Kollektion selber produziert quasi?
Ja, ja, klar. Und dann bin ich auf die Messe, hatte meine drei ersten großen Kunden. Also es waren auch nur drei Kunden. Das war aus Japan war das Isetan, das ist eins der größten Kaufhäuser, war wahnsinnig schick. Und dann war es ein New Yorker Einzelhandel, was so eine Kette hatte.
Wie hieß der?
Also jetzt nicht Barneys oder so, okay. Die hatten mehrere Läden, also so ein Einzelhandel, die mehrere Läden hatten und ein Italiener. Und ich so, ja wow, also wenn das erste Mal ist, wenn ich auf eine Messe gehe mit so 20, 30 Teilen, kann ich die Welt umstricken.
Und dann war das wirklich, dann war das die 150.000 Euro Umsatz, kam dann direkt daher?
Nee, das war dann, als ich zur Bank bin, mit den 150. Okay. In der Zwischenzeit angereicherter Umsatz. Da war es aber tatsächlich 60.000 oder 70.000 Euro und ich habe gedacht, wow, what's going on? Und dann musste ich das natürlich irgendwie vorfinanzieren und dann haben mich die Amis sitzen lassen auf der Kollektion.
Weil die das dann nicht...
Die haben es nicht abgeholt. Weil die Steuer auf der Einfuhrzoll auf Garn war viel zu hoch, als dass sie sich das hätten leisten können. Aha. Verstehst du?
Nee. Das wussten die vorher nicht?
Ja, haben sie nicht gecheckt. Weil der Preis dann natürlich irgendwie ein komplett anderer war als, ich meine, es war Handstrick. Ne? Es hatte schon seinen Preis von Anfang an. Weil ich konnte es ja jetzt nicht irgendwie so zu günstigen Preisen
verkaufen. Was hat dann so ein Pulswärmer gekostet?
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich müsste jetzt echt lügen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht 30, 35 Euro, ein paar.
Das klingt jetzt ja nicht total...
Ich glaube nicht, dass es mehr war.
Aber deine Kollektion...
Ich war nie greedy.
Okay, und wie ging es dann weiter? Das heißt, du hast dann ein bisschen sitzen gelassen worden, aber hast dich
ja
trotzdem irgendwie
recovered? Naja, da bin ich sitzen gelassen worden und das ist auch ein Grund, warum ich relativ schnell, und es waren gute... Bammer, weißt du, so gleich irgendwie einmal schön ins Gesicht. Was machst du jetzt? Jetzt sitzt du da auf 25.000 Euro, im Grunde genommen Warenwert, nicht Produktion, aber Warenwert, das du verkaufen müsstest. Hast jetzt irgendwie 3 Monate daran gearbeitet, bin damals noch nach New York geflogen, um mich zu, weißt du, vergewissern, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Mit wem habe ich es zu tun? Ist es irgendeine Briefkastenfirma oder ist das irgendwie ein Laden? Und da wusste ich, okay, dem bist du nicht gewachsen. Das machst du jetzt nicht ein zweites Mal. Du kannst jetzt nicht jetzt auf dem internationalen Markt versuchen, jetzt dich stark zu machen und dann lassen dich 3 Kunden sitzen. Deswegen habe ich dann relativ schnell das kapiert, dass der internationale Markt für mich gefährlich ist, wenn ich nicht die nötigen Backup habe. Und dann ging es weiter, dass ich diese Kollektion tatsächlich im Auto an Kunden verkauft habe. Ich bin rumgefahren durch Deutschland mit der Kollektion hinten im Kofferraum, weil ich die ja nicht loswerden konnte und habe die dann verkauft.
Also bist du dann
bin ich von Laden zu Laden gegangen und so habe ich auch meine ersten Kunden geschrieben.
Und dann fanden die das aber cool?
Alles super. Und dann habe ich dann angefangen, damit dann weiterzumachen.
Okay, und wie ging es dann der nächste Schritt? Also wie war dann die nächste Wachstumsstufe nach der Messe und nach dem sozusagen Klinkenputzen?
Dann habe ich irgendwie den Laden in der Mulakstraße geöffnet, den wir selber mit Händen und Füßen auch zusammengezaubert haben. Wo das Holz noch von der Ecke aus dem sozusagen Sperrholz kam, das wir dann weiß gestrichen haben, weißt du, so mit wirklich kleinen Mitteln. Und dann, du, auf einmal bist du halt, dann hast du schon 3 Leute oder so, weil ich im Grunde genommen auch für alles irgendwie natürlich Leute brauche.
Okay, aber das...
Ich bin halt ein Kopf.
Aber ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwie der Moment gekommen ist, als du diesen Palästinenser-Schal erfunden hast quasi.
Ach so, ja gut, das war ein bisschen später, ja klar. Dann ging das los mit den ganzen Accessoires, Winter, und ich wusste dann nicht, was ich im Sommer machen sollte, weil Schals, Pulswärmermützen und handgestrickte Schals, und es waren richtig dicke, schwere handgestrickte Sachen mit so richtig dick, also fingerdickes Garn, weil ich das diese Optik so schön fand. Da wusste ich nicht, das will ja kein Mensch im Sommer haben. Und Sommergarne waren jetzt nicht so attraktiv, ja. Und das sah dann immer so ein bisschen komisch aus. Dann habe ich angefangen, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, aber mit T-Shirt und mit Druck. Da habe ich dann so eine Persiflage gemacht mit so Totenköpfen. Weiß nicht, ob du das noch kennst. Da waren so ein LL-Zeichen. Das war so eine Persiflage auf Louis Vuitton. Mhm. So ein LL und Totenköpfe. Ja, das habe ich irgendwo irgendwann auch aus Japan irgendeinen Mut gesehen und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt anders für mich. Und dann habe ich mir einen Grafiker gesucht, habe mich mit dem hingesetzt und habe das ausgearbeitet, fand jeder mega, diesen Totenkopf und habe dieses Muster, diesen Logo-Muster von mir selber sozusagen erfunden oder wiederbelebt in einen Totenkopf eingesetzt. Also hatte ich so eine Totenkopf-Silhouette mit dem Ding drin. Das fand wieder jeder geil, auch meine Kunden. Da haben wir dann Sweatshirts verkauft, Omas, auch nur Deutschland. Und so kam es, dass ich in diesem Medium Print drin war. Und so kam auch das Tuch. Und da habe ich irgendwann mal in der Zeitung Johnny Depp gesehen. Und der trägt so ein Tuch, so ein Palästinensertuch, wie ihr so schön ihr das sagt. Ich sage immer Kufir dazu, weil das Tuch hat natürlich eine Heritage und es kommt aus dem Orient. Hat jetzt nicht nur was mit Palästina zu tun, sondern es ist eigentlich ein orientalisches Webmuster, was überall im Orient benutzt wird, also auch in meiner Heimat. Und auch in anderen saudi-arabischen als auch anderen arabisch sprechenden Ländern. Es ist nicht nur Palästinensertuch, weil es Arafat mal getragen hat. Und ich sehe dann den Johnny Depp mit diesem Tuch und es war so eine Reminiscence an meine Jugend, weil in den 80ern gab es natürlich die Antifa, die dann tatsächlich so ein bisschen mit diesen Tüchern rumgelaufen, aber es war trotzdem immer so ein Trend, ne? Mhm. Und dann dachte ich, wieso trägt ein Johnny Depp so ein Tuch? Der bräuchte doch eigentlich ein Kaschmirtuch. Und so kam so die Idee, dieses Tuch halt wirklich nochmal zu transferieren in etwas Wertvolles oder etwas Nachhaltigeres für mich auch, weil ich einfach gute Qualität zu schätzen wusste schon immer. Und damit hatte ich dann natürlich einen irrsinnigen Erfolg, weil das war so eine Qualitätsware, was Neues, was anderes, was Schönes.
Und das hat sich dann auch PR-mäßig nochmal auf ein anderes Level gehoben.
Ja, ja, ja.
Und dann hast du sozusagen, dann war das Wachstum von einer Firma, die ein paar hunderttausend Euro Umsatz gemacht hat, zu einer Firma, die dann mit den Tüchern dann ein paar Millionen Umsatz gemacht hat.
Ja, in der Zwischenzeit dann ja.
Okay, und das wollten dann auch auf der Messe.
Das war dann aber auch ein Schritt. So schnell ging das leider nicht. Wenn das so schnell gegangen wäre, würde ich jetzt hier wie Hans im Glück sitzen. Aber ich würde sagen, der Aufbau ist sehr, sehr organisch passiert, sowohl bewusst als auch gesteuert bewusst, aber auch mit viel Mühe und Not.
Also, aber es klingt auch so ein bisschen getrieben von besonders guten Ideen. Also die Pulsier war eine gute Idee,
ja.
Die Kaschmir-Schals war eine gute Idee, die Totenköpfe waren eine gute Idee und dann auf der Produktseite und auf der Vertriebsseite war es dann mit Klinkenputzen tatsächlich.
Ja.
Und dann würde ich jetzt vermuten...
Marketing auch, mein Gehirn.
Was hast du für ein Marketing gemacht?
Naja, also ich glaube, dass ich die Marketingmaschinerie selber war auch, weißt du, so die Kommunikation mit nach außen, mit den Leuten, die also Geschichte, PR, alles Mögliche. Ja,
aber hast du denn irgendwann für Marketing Geld bezahlt oder hast du immer deine Geschichte nur erzählt?
Nee, ich habe irgendwann, wir haben relativ zackig für PR, habe ich mir eine Presseagentur, die sehr süß, das war damals Silk und auch die anderen.
Vergessen.
Jetzt wollte ich denen mal ein paar Props geben.
Aber hast du mit zwei PR-Agenturen zusammengearbeitet?
Nee, erst mit der einen, dann mit der anderen. Die waren aber, das war so ganz am Anfang, als Berlin Fashion Week gerade so angefangen hatte mit den Messen. Und die haben das zu einem Selbstkostenpreis, also zu fast gar nichts gemacht. Und dann bin ich aber irgendwann gewechselt und habe dann auch tatsächlich ein Budget dafür gehabt und habe das finanziert. Und weil das wichtig war, weil das konnte ich dann auch nicht mehr alleine handeln.
Aber was waren so die größten Presse-Pieces, die damals kamen? Also warst du dann irgendwie, was war wichtig? War es die Vogue oder war es irgendwie...
Das weiß ich gar nicht.
Also hast du nicht so... Also
das hat mich jetzt auch ehrlich gesagt dann am Ende nicht interessiert, weil auch das kleine Gemüse zählt, weißt du? Es ist jetzt nicht immer nur die großen Sachen, die zählen, finde ich.
Wenn man dich googelt, es gibt Interviews, sagen wir, tausendfach.
Ja?
Würde ich sagen.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, aber es gibt
schon... Ich bin ja auch kommunikativ, habe auch immer gerne irgendwie erzählt und fand es auch wichtig, dass... man die Geschichte auch erzählt und die Geschichte hat sich ja auch erweitert und
aber da ging's dann auch
ist
um
vollständiger.
Dich. Also du hast jetzt ja nicht Anzeigen geschaltet in irgendwelchen Modezeitschriften oder sowas?
Nee,
oder?
Das kann man sich ja, also konnte man sich damals und auch heute machen wir das im Grunde genommen nie, weil nicht weil ich es unnötig finde, aber weil das ist natürlich ein Rieseninvestment und dann überlegst du dir schon, wie du dieses Investment in deinem Maße wie einsetzt.
Aber wofür hast denn du jemals außer PR-Agentur Geld ausgegeben im Marketing? Bis heute?
Naja, für die Aktivitäten, also Events, Modenschauen, Dinners, Präsentationen.
Okay, aber jetzt nichts, wo du sagst, ich kaufe jetzt irgendwie eine Werbefläche irgendwo ein oder sowas?
Nee. Also so klassische Werbung wie wir es jetzt kennen, das haben wir nicht betrieben. Ich fand auch, dass wir dafür gar nicht gemacht waren, jetzt super klassische PR zu machen, plus dass das wirklich in Gefilden ist, die ich auch heute nicht unbedingt betreten möchte.
Aber du würdest dann schon sagen, dass wahrscheinlich die PR-Story auch deswegen so stark funktioniert hat, weil der Erfolg da war, aber auch weil du als Person ein bisschen ungewöhnlicher bist.
Das kann gut sein, ich glaube schon. Also ich merke es halt jetzt mehr, als ich es vielleicht früher mir zugemutet oder zugetraut oder zugestanden hätte. Sicherlich hängt das auch viel mit meiner eigenen Person oder der Persönlichkeit zusammen, dass man gewinnt, weißt du? Also die Person gewinnt. Klar kann es sein, dass jeder denkt, oh, die aggressive Verrückte. Aber wenn du den kennenlernst, dann lernst du den Menschen kennen und das gewinnt.
Also ich würde sagen, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber du bist so das, was man so First Contact Winner nennen würde.
Ja.
Du kommst irgendwie rein, dann sagst du sofort Hallo und dann bist du so sehr präsent und sehr direkt.
Ja, und die meisten kommen damit klar. Also ich würde sagen, die meisten Menschen kommen damit klar und die vielleicht denen die Empathie und die Menschlichkeit so ein bisschen abhanden gekommen ist, die können damit wenig umgehen, weil die so ein bisschen vielleicht denken, was ist das für eine, also vielleicht zu nah gleich, weißt du, oder zu offen. Ja, so ehrlich, ich habe ja da wenig Berührungsängste, weil ich mir das alles abgewöhnt habe.
Und dann, wie ging die Geschichte der Firma dann weiter? Also es kam PR, es kam der Schal und dann...
Dann kam der eine Mitarbeiter, der andere, dann kam Vertrieb, dann kam der nächste Vertrieb. Ich bin auch mit so vielen Sachen noch relativ schnell gleich gegen die Wand geklatscht, auch mit so Vertrauen und Vertrieb und so.
Vertrieb heißt was?
Vertrieb heißt die das dann distribuieren, also das Distribution machen. Vertrieb heißt, dass ich dann natürlich irgendwann nicht mehr ins eigene Auto mich setzen konnte und nicht überall auf jeder Messe rum.
Und das waren so freie Handelsvertreter?
Handelsvertreter. Und da hatte ich, das fand ich ganz witzig, da hatte ich einen Vertrieb aus Düsseldorf und ich habe damals noch viel Kaschmir gemacht und hatte so eine kleine Kaschmir-Kollektion und war wirklich so, ne? Und die haben mich aufgenommen und mit meinen Tüchern und haben dann aber parallel ihre eigene Kollektion rausgebracht vom Vertrieb. Das war gerade so ein bisschen in, dass die eigenen Vertriebe, also dass alle eigentlich jetzt Labels machen. Mhm. Und vor allem im Vertrieb natürlich über die Kraft, die er hat, weil er 1000 andere Labels vertrieben hat, kann er natürlich sein eigenes Produkt, das vielleicht nicht seins heißt, sondern einen anderen Namen trägt, kann er natürlich sofort diesen Vertriebsweg für sich selber bestoptimals nutzen, weil er weiß, was der Kunde will, zu welchem Preis etc. pp. Ne? Und wie er es am besten verkauft. Ja. Und das war wahnsinnig süß anzuschauen, weil die haben mich dann neben ihrer eigenen Kollektion gehängt und diese Kollektion hieß Cashflow. Cashflow.
Ja.
Fand ich super. Das ist schon bezeichnend, ne? So Kaschmir und Cashflow fand ich irre. Es waren dann relativ schnell nicht mehr mein Vertrieb, weil ich fühlte mich so nicht so richtig aufgehoben.
Ja.
Ne? Und der nächste Vertrieb, den ich hätte, dessen Namen ich jetzt nicht unbedingt nennen will, aber die haben dann nach einer Saison auch angefangen, ihren eigenen Kaschmir-Kollektion zu machen. Unter anderem auch Dreieckstücher, die sie beprintet haben. Ja. Und das stellte ich dann fest, weil ich dann mal diesen Showroom besucht habe in München. Und dann bin ich reingegangen in den Showroom und dachte so, wow, das ist ja ein riesen Showroom. Was hängt denn hier? Da hing dann der ganze Showroom voll mit deren Kollektion.
Und es war so ähnlich wie deine am Ende.
Ich will jetzt keinem zu nahe kommen, weil ich meine, die Ideen schwirren überall auf dieser Welt rum etc. pp. Und dachte, aber das Dreieck, das hat mich schon gestört. Als ich das Dreieck gesehen habe bei den Pullis, war es mir egal, aber dass die ein Dreieck jetzt auf einmal in Kaschmir machen, fand ich irgendwie seltsam. Weißt du, so fand ich irgendwie schwierig.
Ja. Und hast du gekündigt?
Natürlich habe ich gekündigt.
Aber hast du heute noch Vertriebs... Also, weil das ging ja auch nach einem...
Also jetzt haben wir Inhouse-Vertrieb, das passiert dir dann nicht mehr. Und dann hatte ich danach eine Vertriebsfrau, die meine Freundin war und zu der ich natürlich Vertrauen hatte, dass sie jetzt nicht ihr eigenes Produkt neben meins hängt, beziehungsweise ein Copy of a Copy or whatsoever. I mean, ne? Es ist schwierig, wenn du gerade Kaschmir promoten willst und dann machst du selber... Also hier sind zwei Kaschmir, also das eine ist hat einen Preis, der kostet 2 Euro und das ist 100 Euro, was willst du? Das verkaufst du richtig gut. Also komischer Markt auch grundsätzlich. Natürlich hat sich der Markt auch grundsätzlich überall, ich glaube in jeglicher Industrie, leider nicht für mich in die richtige Richtung entwickelt. Sieht man ja auch am Ergebnis, wie wir heute aufgestellt sind.
Was meinst du damit?
Naja, die Ausbeutung, Ressourcen.
Okay, also generell für die Textilindustrie meinst du?
Allgemein, ich glaube, das ist ja nicht nur Textilindustrie. Ich glaube auch, wenn du dir Food anguckst, ist es ja nicht unähnlich.
Aber lass noch einmal kurz sozusagen das Konzept verstehen. Du hast sozusagen ein PR gemacht, hast gute Produkte gemacht. Das war ja sozusagen das, was du verantwortet hast. Dann hast du irgendwann selber Vertrieb aufgebaut, also Leute in-house angestellt, die dann zu Lädenbesitzern, weiß nicht, Shop-Besitzern jeglicher Art hingefahren sind und versucht haben, das dann direkt zu vertreiben.
Genau, der Vertrieb normalerweise in Deutschland oder auch woanders wahrscheinlich, die machen Messen, machen Showräume, es gibt so Showroom-Tage, also Verkaufssaison. Und dann verkaufen die im Showroom, da kommen die Kunden zu Besuch und die, die nicht zu Besuch kommen, die werden besucht oder man fährt rum und verkauft.
Aber das heißt, dein Kunde sind dann schon auch die Einzelhändler tatsächlich?
Ja, ja, klar.
Und die kaufen dann so, der Faktor ist immer, sie kaufen so das zum
Einkauf.
Und das ist also 2,5-mal weniger.
Kommt drauf an, wo die sitzen. Also weißt du, es gibt manche Kunden sitzen, sag ich mal, auf dem Kudamm. Mhm. Die haben natürlich einen höheren Preis zu zahlen als jemand, der dann in der Seitenstraße vom Kudamm ist.
Okay.
Das heißt, es gibt aber so 2,7 ist so, glaube ich, so eine Handelsmarge, die üblich ist.
Das heißt, man muss sich vorstellen.
Aber es gibt auch manche, die machen 3, glaube ich.
Aber okay, man muss sich halt vorstellen, dass irgendwie das, was der Preis, den man im Laden sieht, ist ungefähr Faktor 3 größer oder Faktor 2-3 größer als das, was
man darf ja auch nicht vergessen, dass die immens hohe Mieten zahlen.
Absolut, nee, gar keine Frage.
Irre viele Mitarbeiter zahlen, Schwund.
Nur um es einmal genau
Loss, ja.
Aufzubereiten.
Und ja, weil es hört sich immer so wahnsinnig viel an, wenn man so.
Das ist ja üblich, im Handel ist ja überall so.
Also ja, aber es hört sich so, sage ich mal, für den Neuling wahnsinnig viel an, aber es ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel, weil du hast ein ziemlich großes Headover, was du erstmal abdecken musst.
Aber dein Umsatz ist ja nur der Umsatz, dann auch, den du erzielst mit dem Verkauf an diese Shops. Der Umsatz, den die dann damit machen, der ist...
Der hat mit mir nichts zu tun.
Genau, also es gibt keine Remission, es läuft nicht zu dir zurück,
nein,
oder sowas?
Nein.
Okay.
Also nein, weil die haben ja auch das Risiko, dass vielleicht Sachen übrig bleiben, die sie im Sale verkaufen. Da ist dann natürlich die Marge auch gleich wieder geringer.
Das heißt, ein guter Vertrieb ist für dich schon Gold wert?
Guter Vertrieb ist für jeden Gold wert. Mhm. Also ich glaube, wenn du eine Firma aufbaust, hängt es nicht nur mit mir als Person zusammen, es ist ein Team. Und dieses Team ist, die Firma oder ich kann nur stark sein, wenn ich ein gutes, starkes Team habe. Und bei der Mode, also in der Industrie, in der ich rangewachsen bin, ich glaube aber, das spricht für viele andere auch, sind es viele Säulen, die wichtig sind. Da kann man nicht sagen, der eine ist wichtiger als der andere. Ich kann nicht sagen, nur das Produkt ist wichtig, weil wenn das Produkt gut ist und ich keinen Vertrieb habe, habe ich ein Produkt, das irgendwo in der Ecke lagert und keiner sieht's. Habe ich ein Produkt, das kein Marketing bekommt, dann Marketing ist auch wichtig, ist aber, würde ich sagen, vielleicht so, weißt du, so, das muss das andere unterstützen. Also es ist das Produkt, es ist Sales, der Vertrieb ist schon wichtig.
Aber sag mal, wenn du jetzt sagst 50 Leute, was machen diese 50 so ungefähr? Also wie viele davon machen was?
Marketingabteilung haben wir, die bearbeiten Presse, die bearbeiten Social Media, die bearbeiten Events, Kollaboration. Zum Beispiel jetzt eine Abteilung, dann haben wir Abteilung Sales, die machen Vertrieb in-house, also Kundenbetreuung, Service. Dann haben wir einen Online-Shop, der sozusagen auch eigenständig funktioniert. Dann haben wir eine Buchhaltung,
aber also ein Backoffice. Produktentwicklung, also irgendwelche Designer?
Ja, klar. Das ist das ganze Team, was du hier gesehen hast, also als du hier bei uns durch die Räumlichkeiten laufen durftest. Klar, wir haben ein komplettes Design-Team und Produktentwicklungsteam.
Okay. Und wie
Management und Empfang.
Wie wichtig ist für dich der Online-Shop, der eigene?
Der ist wichtig, der wird auch immer wichtiger, weil das natürlich ein großer Bestandteil oder ein großer Teil dessen ist, was den Umsatz fährt und auch natürlich.
Also ist das dann die Hälfte des Umsatzes oder ein Drittel oder 10% oder so?
Oh, diese Zahlen, das darfst du mich nicht fragen, da bin ich raus. Da habe ich mich irgendwann ausgeklinkt, all diese Zahlen wissen zu wollen und zu wissen zu müssen.
Aber ist denn...
Aber der ist wichtig und der wird immer wichtiger.
Ist denn so, dass das...
Und der war mir wichtig auch, weil es natürlich so ein Fenster nach außen ist.
Aber ist denn bei dir so spürbar, dass ganz viele Einzelhändler
die
rückläufig genau knapsen oder ihre Geschäfte zumachen, dass man merkt, Mensch, die einzelnen Läden im Ruhrgebiet, im Ostdeutschland, keine Ahnung, die gibt's gar nicht mehr, da machen alle nur noch irgendwie Zalando oder sonst was, dass das irgendwie so rückläufig ist, dass man nur noch ganz wenige Shops in Hamburg und Berlin und München hat. Spürst du solche Trends?
Ich muss sagen, Gott sei Dank, Klopf auf Holz, ist es bei uns der Trend eher nach oben gegangen. Also das heißt, wir haben immer mehr und mehr Kunden gewonnen, haben in den letzten Jahren wenige verloren, die wir von Anfang an dabei hatten. Die ich zum Beispiel selber generiert habe, ja, da ist tatsächlich eine mal ein oder zwei zugemacht in München, aber die eine hat sich entschlossen, irgendwo ein Hotel aufzumachen und bei der lief es aber gut und jetzt haben wir eine mitbekommen, einen großen, der Insolvenz gegangen ist tatsächlich.
Aber es ist jetzt nicht so ein Trend, so ein flächendeckendes Phänomen.
Ich finde nicht, dass es ein flächendeckendes Phänomen ist, weil ja, das Online-Business hat natürlich einen großen Anteil von dem Einzelhandel weggenommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass alle sterben. Aber die müssen mehr für tun. Die müssen mehr arbeiten. Nach wie vor glaube ich, vielleicht ist es auch eine Generationsgeschichte, weil vielleicht muss man wirklich aufpassen, was in der Zukunft passiert, weil meine Tochter, die ist 11, die geht nicht so gerne shoppen.
Generell nicht oder nur im Internet?
Ja, aber gut, jetzt ist die auch 11. Ne? Die kennt, wenn sie für ihre Freundin zum Geburtstag was sucht, dann searcht die und dann gibt sie mir einen Tacker für 65 Cent und sagt, bestell mir das online. Dann sage ich, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann sagt sie mir letztens, das kommt aber umsonst. Und das konnte ich zum Beispiel nicht verstehen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, wie kann man denn einen 65-Cent-Artikel umsonst nach Hause geliefert bekommen? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also wenn du natürlich mit so einer einfachen Möglichkeit aufwächst, dann gewöhnst du dir auf Dauer an, vielleicht überhaupt nicht mehr shoppen zu gehen. Ja, aus Faulheit oder weil es halt einfach so dir irgendwie genetisch mit reingegeben wird, ja, für die nächste Generation.
Wie ist denn da jetzt die Gruppe? Wie würdest du sagen, was sind denn aktuell deine Käuferinnen oder Käufer? Wie alt sind die denn?
Ich glaube, das ist so 30 aufwärts. Mhm.
Und wie versuchst du dir jetzt zu erreichen? Also du hast gerade gesagt, du machst jetzt ein bisschen Social Media, du machst Kollaborationen. Mit wem hast du so kollaboriert? Mit was für Marken oder was für Künstlern?
Naja, wir haben kollaboriert, also zum Beispiel aus Kopenhagen oder in Dänemark haben wir kollaboriert mit Fritz Hansen. Das ist eine Möbelfirma.
Und dann zeigen die ihren Kunden?
Nein, wir haben zum Beispiel zusammen einen Stuhl entwickelt, komplett was anderes, was ich ganz interessant fand. Oder wir haben auch mit Levi's kollaboriert und haben da so eine Trucker-Jacket gemacht.
Ah, dann hat euch Levi's angesprochen, nach dem Motto, wollt ihr das nicht mit uns noch machen?
Die hatten 50 Years of Trucker-Jackets und dann haben wir eine Design für die.
Bringt dir das was oder ist das mehr so ein...
Naja, das sind schon, also mir macht es ehrlich gesagt Spaß, so außer Haus zu denken manchmal. Ich finde es immer wieder schön, auch mit großen anderen starken Partnern, die wissen, was sie tun, also konzeptionell als auch strategisch zu arbeiten. Wir arbeiten seit mehreren Jahren eng oder in der Kollaboration und eng mit einer Firma im Garnbereich, Lana Grossa. Wir machen unser eigenes Garn. Das machen wir jedes Jahr, was auch ein schönes Produkt ist, weil es auch wieder zurück zu meiner Heritage führt und auch so ein bisschen die Entschleunigung mit sich bringt, weil du immer wieder mit dem Stricken beschäftigt bist und einfach dieses Haptische nochmal einfach mitbringst.
Aber du gehst jetzt nicht so strategisch hin und überlegst dir, mit wem müsste ich mal kollaborieren, um an neue Kundengruppen ranzukommen, um irgendwie neue Aufmerksamkeit zu generieren?
Ja und nein. Also strategisch würde ich eher sagen, dass man halt die Anfragen dann dementsprechend absagt oder nicht macht, ja. Und die vielleicht Fun-Projects sind, dann vielleicht macht. Aber ja, ich bin eher emotional, wobei die Geschäftsführung in der Zwischenzeit natürlich ein bisschen strategischer und more business-oriented ist als ich, würde ich sagen.
Okay, und Social Media?
Das habe ich, weißt du, ich habe irgendwie Instagram vor 5 oder 6 Jahren, weiß ich gar nicht, wann kam Instagram überhaupt?
Ja, so 5, 6 Jahre. Oder?
So, da war, so, ich glaube, das war so meine erste Stunde, da gab es das gerade so und es war, das hat mir Spaß gemacht, ja, und ich habe auch meinen eigenen Feed sehr gerne gefüttert und habe das seitdem halt natürlich nicht nur erfolgreich, sondern auch verfolgt und habe das auch erfolgreich für Lala mit aufgebaut, beziehungsweise immer so mit gestärkt, ja.
Wie groß sind die Accounts jetzt bei Instagram?
Ich finde, ja, 100.000, das ist okay.
Dein eigener oder der von Lala?
Ach, meiner ist 15,5.
Wollte ich auch sagen, der von Lala ist 100.000.
Ja, aber ich mache jetzt auch, also mein eigener ist nicht ich, das ist eigentlich nur ein Moodboard. Okay. Das ist eigentlich im Grunde genommen nur die Moods, die ich mag. Und habe aber jetzt auch vor 2 Jahren, weil dieser Überfluss an Zeit, die man da dran arbeitet, hat mich ein bisschen geschlaucht. Also das habe ich dann irgendwie liegen lassen. Und
aber sonst hast du da stundenlang Instagram gemacht, oder?
Ja, ich habe stundenlang diese Moods zusammengewürfelt. Morgens um 5 Uhr aufgewacht, weißt du, wenn du so frisch bist und nichts zu tun hast, dann greifst du doch sofort ans Handy. Und dann habe ich da so zick, 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 zick. Und tagsüber habe ich natürlich gearbeitet, habe jetzt da nicht irgendwie weiter, aber so immer im Urlaub auch, weißt du, dann habe ich mir irre viele Moodboards zusammengestellt.
Moodboard heißt dann, du hast dann verschiedene Ideen einfach irgendwie so...
Einfach schöne Bilder zusammengestellt und denen nach Thematik sortiert. Kannst du dir das ja mal angucken?
Ja, ich versuche es für die Hörer ein bisschen klar zu machen.
Ach so, für die Hörer, ja. Das ist dann irgendwie, keine Ahnung, zu irgendeinem Thema. Oder ich finde Bilder und dann mache ich daraus ein Thema, das ich nicht bespreche, sondern das ergibt sich über die Farbe oder über, weiß ich nicht, Lack. Ja, und dann habe ich da irgendwelche pornografischen Bilder mit Lack. Also es sind alles das, was mich dann so anmacht. Aber du kennst das ja, glaube ich, dann.
Okay, und das hat aber soweit funktioniert, dass irgendwie 100...
15.000.
Also das ist halt die privat, okay.
Ja, das ist privat. Das andere ist recht professionell aufgebaut. Das okay. Lala Berlin ist eher professionell aufgebaut. Das heißt, das ist sehr, ist auch emotional, aber da geht es schon ums Produkt. Und Produkt und Image natürlich, ja. Also was tragen wir, was haben wir, was finden wir gut, wen finden wir gut, wie finden wir es gut. Und da geht es schon auch um eine Bildsprache, aber auch um ein Kommunikationsmittel.
Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Und zwar unser Partner Liquid, eine der führenden deutschen Vermögensverwaltungen. 5-mal in Folge zu Deutschlands Top-Vermögensverwalter gewählt worden. Moderne Vermögensverwaltung auf Family Office-Niveau heißt es, aber sie bieten das halt auch jetzt immer mehr der Breite an. Also man muss nicht unbedingt sehr reich sein, um in die Sachen investieren zu können, die erfahrungsgemäß wirklich Spaß machen. Dazu zählt unter anderem auch Private Equity, eine Anlageklasse, die in den letzten 20 Jahren, in 16 Jahren, den Aktienmarkt global outperformed hat. Also Private Equity sehr lukrativ für die, die damit investieren können, aber kann halt nicht jeder. Bis eben jetzt, wo Liquid es möglich macht, sogar, und das ist das Neue, mit einem Sparplan, wie man das von klassischen Börsenanlagen kennt, mitzumischen. Also neues Produkt, das heißt Liquid Private Equity Next. Und da kann man, wenn man sich auf 10.000 Euro festlegt und jeden Monat etwas bereit ist zu sparen, einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquid.de/omr. Also liquid.de/omr. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR2024, OMR2024, bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.
Habt ihr so Models oder Testimonials oder sowas?
Nee. Gar nicht. Wir haben Models, aber wir haben jetzt keine Testimonials. Das waren diese ganz klassischen Sachen, das waren immer die Sachen, die ich nie für mich so richtig gesehen habe, weil ich fand auch... Nach wie vor sperrt sich da irgendwie in mir irgendetwas, jemanden dafür zu zahlen, dass er mich gut findet. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das heißt auch, also Models, klar, die machen Job, ja, und Testimonials sind aber...
Influencer hast du auch nie bezahlt?
Nee.
Nie?
Nee.
Also,
weil ich finde nach wie vor, auch heute noch, obwohl ich weiß, dass die halt auch einen Job machen und daraus wirklich ein Business generieren, ist da eine Sperre in meinem Kopf, die ich vielleicht umwälzen muss, aber eigentlich irgendwie auch nicht will. Aber ich denke, warum soll ich jemanden zahlen, damit er die Mode mag, die ich mag?
Aber hast du mal Leuten das zugeschickt, was immer alle so machen, dass man das irgendwie...
Ja, das machen wir schon.
Also
aber auch wirklich sehr personalisiert. Das heißt, das ist in einem sehr persönlichen Kontakt, weil viele sind eingeladen, weil es auch wichtig ist. Die machen schon einen wichtigen Job, die Influencer.
Sag mal, gibt es denn so Momente, wo durch Influencer oder Prominente oder so euch besonders geholfen wurde, wo besonders viele Leute auf euch aufmerksam geworden sind?
Also ich muss sagen, ja, es gibt immer wieder welche, die, ob jetzt Influencer als Influencer jetzt sozusagen nur über Instagram oder VIPs oder Menschen, die natürlich eine Tragweite haben oder auch eine Reichweite mit generieren, unsere Sachen tragen und dann merkst du das. Du merkst jetzt vielleicht nicht, dass du jetzt 100.000 davon verkaufst, aber du merkst, dass die Aufmerksamkeit anders ist.
Oder? Sag mal ein Beispiel.
Wir hatten jetzt zum Beispiel Caro Dauer. Mhm. Die war bei uns auf der Show und das merkst du. Du merkst, wenn die Caro irgendwas postet. Du merkst auch, merkst es aber auch manchmal bei Kleinen, da weiß ich jetzt gerade kein Beispiel zu nennen, bei weniger Prominenten. Also es kommt immer so drauf an, was der Einzelne so macht.
Und weil dann
oder weiß ich nicht, als ich, keine Ahnung, oder als ich jetzt selber bei Neo Magazin war, beim
Böhmermann,
der ja wahnsinnig witziger Typ ist übrigens, ne? Super sympathischer Kerl.
Ja.
Da hat man es auch gemerkt, ne? Da hatte ich zum Beispiel Ohrringe von uns an und dann wollten die alle haben.
Und dann waren die alle bei euch im Webshop?
Die waren alle bei uns in der Boutique.
Ach wirklich?
Okay. Ja, da hatte ich einen Overall an und dann kamen die Girls und wollten es alle haben.
Den Overall?
Ja.
Wie bist du zu Böhmermann gekommen?
Die haben mich angefragt.
Weil
die wollten mich haben.
Weil sie dich cool finden?
Ja.
Okay, und dann habt ihr da ein bisschen euch unterhalten?
Ja, das war lustig. Also okay. Der ist ja echt ein witziger, charmanter Typ, muss ich sagen.
Sehr, sehr umtriebig, auch sehr
eloquent, ja? Umtriebig, witzig. Also ich finde, der hat auch eine Top-Redaktion, muss ich dir ehrlich sagen.
Aha.
Super Redaktion. Weil die hatten an dem Tag ein irre Thema, das war so ein Steuerkarussell-Thema. Also die haben es Steuerkarussell genannt, wo sozusagen in der über die EU und die Grenzenlosigkeit der EU, wie du sozusagen die Mehrwertsteuer, also die Umsatzsteuer die von rechts prüft. Nach links steuern kannst und dann die sozusagen die Mehrwertsteuer von, die du hier bezahlt hast. Ich weiß nicht, ich müsste jetzt nochmal schnell nachdenken. Ich glaube,
das sind diese Cum-Ex-Geschäfte?
Ja, du schiebst von rechts, also du hast sozusagen drei Firmen ums Eck und dann schiebst du von der einen Firma zur anderen und holst dir die Umsatzsteuer wieder, die du bezahlt hattest, weil du wieder irgendwie so übers Eck Rechnungen schreibst.
Ja,
ich müsste mich kurz konzentrieren, kann ich jetzt nicht, weil es war jetzt nicht mein Thema. Aber irre, also ich fand die Redaktion, die leistet schon und die klären ja auf und die decken ja auch auf als erster teilweise. Die hatten ja auch diesen österreichischen Skandal mit dem Politiker.
Ja.
Hatten die ja auch als erstes. Der war ja in Österreich und hat ja darüber gesprochen, geheim noch. Und eine Woche später wurde es veröffentlicht.
Mhm.
Dieser Cook-Skandal.
Strache also.
Ja. Ja. Okay. Und das fand ich schon immens, was der für eine, also weißt du, es ist jetzt nicht irgendwie so Larifari jetzt.
Okay,
fand die Redaktion ziemlich stark, fand ich gut.
Und dann nochmal andere Beispiele, machst du selber viel Messen oder sowas?
Nee.
Gar nicht.
Du meinst selber auf Messen gehen?
Ja, oder also eine Messe buchen, da Standfläche buchen oder sowas?
Nee. Also das habe ich irgendwann auch so mit diesem international irgendwie weniger und dann halt den Vertrieb selber ins Haus holen, hat sich das irgendwie so erledigt. Und ich fand auch, also ich fand auch immer, mehr ist nicht mehr. Manchmal weniger ist mehr, weil du immer wieder nachjustieren musst und irgendwie konsolidieren musst. Und wenn du zu viel hast, dann überschwemmt das.
Aber du kannst von der Firma extrem gut leben.
Ich kann von der Firma leben extrem gut. Also ich schwimme jetzt nicht in Talern, aber ich ernähre 50 Mitarbeiter und das nicht schlecht. Also die kriegen hier, glaube ich, alle ein ganz gutes Gehalt.
Also das heißt, wie ist denn deine Zukunftsplanung jetzt? Bist du in deinen 40ern, darf man das sagen? Sonst schneiden wir es raus.
Ja, klar kannst du das sagen. Also ich bin in meinen 40ern. Also ich finde, ja, ich bin Ende 40er. Körperlich fühle ich mich wie Ende 80.
Ja. Das sieht man dir aber nicht an. Nee. Du hast so neongelbe Turnschuhe an und so.
Na, das ist nur Fake. Nein, ja. Was sind der Plan? Der Plan ist, irgendwann mal tatsächlich ein bisschen mehr Ruhe in mein eigenes privates Leben reinzubringen. Das ist mir aber in den letzten 2 Jahren auch mit den mit Wechsel von vielen neuen Mitarbeitern und auch einer Aufstellung von den richtigen Menschen an richtigen Positionen sozusagen eine Rückendeckung zu holen, die dir eine Leichtigkeit im Leben reinbringt, sodass du vielleicht diesen ganzen Stress in einer anderen Form bewältigst und auch damit anders umgehst. Und vielleicht auch nicht mehr diese 24 Stunden Full Power, dich zu beschäftigen, weißt du?
Also könntest du
dir vorstellen? Das waren schon immer jetzt die letzten Jahre bis zu 16 Stunden geistige Arbeit hier an dieser, an diesem Baby. Ich sag immer, dass ich habe ein Baby geboren, so wie ich meine kleine Tochter geboren habe. Das ist jetzt so, ich würde sagen, so in der Zeit der Universität. Braucht noch ab und zu so ein bisschen Deckung. Vielleicht noch mal hier und da ein Pölsterchen. Und hoffentlich kann ich es dann irgendwann laufen lassen in die weite Welt für sich. So.
Das heißt dann, dass die Firma dann verkaufen?
Nee, das heißt dann, dass ich weniger hier sein muss, weil vieles einfach selbstverständlich läuft.
Okay.
Weißt
okay.
du?
Was ist halt deine Vision? Ist jetzt auf gar keinen Fall, das Ding abzugeben, sondern du würdest es gerne irgendwie einfach deine Rolle ein bisschen reduzieren und dann davon leben, dass die Firma trotzdem...
Das habe ich mir so nicht gesagt, weil das kann auch sein. Also ich kann mit allem denken, weil ich will mich auch nicht so fixieren.
Aber kommen nicht ab und zu mal Leute vorbei und sagen, Mensch, das ist ja eine tolle Marke mittlerweile, jeder kennt die Marke, so der sich für Fashion interessiert.
Machen manche, aber es muss ja auch irgendwie passen, auch mit der Vision etc. Aber letztens hat mich meine Tochter gefragt, meinte so, Mami, willst du die Firma irgendwann verkaufen? Habe ich gesagt, ich weiß es nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dir die Firma übergeben muss, weißt du? Ich mache das jetzt nicht, um das irgendwann mal meiner Tochter zu geben. Aber ich sehe mich jetzt auch nicht mit 70, 80 oder mit 65 jetzt hier irgendwie hier jeden Tag hier antanzen und dafür Sorge tragen, dass das alles so ist, wie es ist. Weißt du, was ich meine? Also ich finde...
Also du bist die einzige Geschäftsführerin. Nee, du hast jetzt eine Geschäftsführerin eingestellt, sagst du, ne?
Ich bin die Geschäftsführerin, aber ich habe hier einen... Ja, Geschäftsführer, aber ist ja, also Betitelung ist ja ein bisschen anders. Also wenn du es rechtlich siehst, bin ich die Geschäftsführerin.
Aber hast du jemals jemanden im Hintergrund?
Ich habe einen Counterpart auf jeden Fall jetzt hier, so ein Sparring, der sozusagen die Geschäfte nach meiner Vorstellung leitet und ja.
Okay, okay. Und gibt es irgendwie jemanden, der besonders geholfen hat oder der irgendwie eine Inspiration von extern, den du vielleicht gar nicht kennst, wo du sagst, Mensch, das hat mich immer beeindruckt oder inspiriert oder so?
Nee, aber ich kann sagen, dass meine starke Partnerin jetzt an der Seite, die Livia Lee, die hat mich immens, nicht gefördert, sondern immens unterstützt die letzten 2,5, fast 3 Jahre. Ich würde sagen, die hat mich in einer Zeit kennengelernt, wo so der Himmel ziemlich grau war. Weißt du, machst ja auch in der Unternehmensgründung bis, egal wie, gehst ja durch tiefe Löcher, ne? Durch tiefe Täler, auch mit dir selber. Warum machst du das? Wie willst du das machen? Und so weiter. Und da kam sie wie so ein Engel aus der Asche so zu mir und ich empfinde das immer als eine Rettung, weißt du, so mich an die Hand genommen und das Ganze so einfach so strukturiert, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Das ist, wenn du dann diesen Partner findest, dem du einfach sozusagen diktierst, was du denkst und dann kommt am nächsten Tag das Konzept. Das ist so der Traum hatte sich erfüllt. Und ich muss sagen, das ist ein großer Dank und den verspüre ich jeden Tag und versuche es ihr auch immer wieder mitzuteilen.
Wie viel Produkte designst du selber so im Monat oder
so? Ich finde, das kann ich nicht sagen, weil es ist ein Team, das da ist und das wird natürlich, weißt du, wir haben Produktmanagement, wir haben jetzt in der Zwischenzeit gibt es ja Abteilungen, die dann auch natürlich gucken, okay, wir machen Carryovers, Sachen, die sich gut verkauft haben und Kunden gerne wieder haben wollen. Und das heißt, weißt du, so, dann ist das eine gewollt von der einen Seite, das andere ist, was wir neu machen wollen, das andere ist, was vielleicht die eine Designerin reinbringt, der andere.
Aber wie viel Projekte insgesamt? Also wie groß ist euer Portfolio aktuell?
Ach so, du meinst die Kollektion als solches?
Ja.
Das Portfolio.
Hier hängen ja schon, wenn man hier so sich umguckt, hängen ja wahnsinnig viele verschiedene Teile hier.
Ja gut, das sind jetzt ja auch 3 verschiedene Kollektionen oder so, aber ich glaube, die Kollektion, das sind immer so Fragen mit Zahlen, das weiß ich
nicht. Aber es sind ein paar hundert.
Naja, die Kollektion als solches hat, glaube ich, 80 Teile. Die haben aber teilweise vielleicht mal 2 Farben. Ja? Und dann hast du noch Accessoires.
Und macht man das Geld eher mit Accessoires oder eher mit den einzelnen Teilen?
Oder ist sowohl egal? Als auch. Das ist so irgendwie so 50-50 oder 60-40 auch wieder Zahlen. Du darfst mich nicht nach so viel Zahlen fragen.
Und
da müsstest du jetzt meine Livia Lee fragen. Okay. Die könnte dir das aus dem FF
fragen. Aber ich dachte, bei den großen Luxusmarken ist es so, dass die irgendwelche verrückten Kleider nur designt für den Laufsteg und dann kriegen sie damit die Aufmerksamkeit und am Ende das Geld wird aber verdient mit Handtaschen oder sonst was.
Na gut, Handtaschen haben wir ja jetzt nicht. Haben wir jetzt, wir machen jetzt Taschen. Das, jetzt haben wir natürlich Handtaschen, aber das war jetzt nicht so, dass es bei uns immer die Handtaschen waren. Nee, wir haben immer so ein ganz gutes Maß gehalten. Die, was man sagen kann, ist natürlich, dass wir ein leichteres Leben haben mit unseren Accessoires, die Tücher, ja, weil die sind einfach vom Aufwand und von der Musterung, von der Entwicklung wesentlich einfacher. Hm. Die könnte ich wahrscheinlich mit 3 Mitarbeitern machen, wohingegen du die Kollektion mit 20 machen.
Aber dann sozusagen, warum bist du dann nicht nur eine reine Tuchfirma geworden?
Das habe ich mir am Anfang überlegt und dachte irgendwie, das ist so kurzfristig gedacht irgendwie. Es war so kurzlebig für mich. Nur Tücher, weil damals dachte ich, das ist ein Trend, weißt du, und habe das nicht auf lange Sicht gesehen. Wäre wahrscheinlich schlau gewesen. Wäre ich so schlau gewesen wie du jetzt, hätte ich mir die Frage mal andersrum gestellt und hätte nicht gedacht, dass das jetzt so ein Trend ist, weil ich ja mit diesen Trends, wie du es so schön vorhin festgestellt hast, dachte ich, Tücher sind jetzt gerade in, sind die später in, also musst du jetzt die Marke anders füttern oder aufbauen. Ne?
Aber habt ihr intern so ein System, wo du dann genau schaust, so Deckungsbeitrag, welches Produkt bringt welche Marge am Ende? Oder sagst
das hatten wir bis die letzten Jahre nicht so genau. Das war immer meine Frage, weil ich ja BWL studiert habe und so. Das konnte man auch nicht, weil das ist ja auch systemisch nicht so wahnsinnig einfach zu verfolgen, weil du müsstest ja dann wissen, was der Kostenbeitrag pro Stück etc. pp. Es gibt ja auch verschiedene Rechnungswege. Aber wir sind jetzt super aufgestellt. Aber wie hoch der Deckungsbeitrag von dem einen oder anderen Teil ist, kann ich auch wieder nicht sagen. Okay. Weil ich versucht habe, die letzten 2 Jahre mich auf Sachen zu konzentrieren, die mehr mit dem Kreativen zu tun haben als mit dem Betriebswirtschaftlichen.
Alles
weil
klar.
Das habe ich 13 Jahre lang getan und dachte, okay, das kann ich doch jetzt mal beruhigt abgeben, wo ich doch das richtige Team gefunden habe, dem ich vertraue. Klar gibt's Kontrollen, aber dann kann ich mir die Zahlen nicht mehr so gut merken.
Okay. Alles klar. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit und für die Story. Ich habe, glaube ich, ganz gut verstanden, wie so ein Fashion-Label funktioniert und wie man es machen kann.
Also, ja.
Wenn man das Talent hat, was du hast. Wir werden es weiter beobachten. Alle, die ihr zuhören und sich selber eine Freude machen wollen oder vielleicht ihren Frauen oder Freundinnen. Lala Berlin, wie ist die Adresse? lalaberlin.com oder .de?
lalaberlin.com, ja. Ah, okay. .com, ne? Ja. Ja. www.lalaberlin.com. Und ich heiße Peter Hirsch, wie Peter Hirsch. Ganz zart ausgesprochen, also Leila Peter Hirsch.
Alles klar, vielen Dank, Leila.
Ciao, ciao.